Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Warum gerade jetzt die Anti-Rassismus-Proteste so heftig ausfallen, das fragen wir eine amerikanische Philosophin. Dann wollen wir wissen, warum sich viele bis heute nach diesem Geräusch hier sehen. Nämlich nach Polaroid-Kameras. Die von früher sind wieder angesagt, gerade im digitalen Zeitalter. Und wir fragen, warum es jemanden wie diesen Kritiker hier nicht wieder gegeben hat. Morgen wäre Marcel Reich-Ranicki 100 geworden.
Die meisten Bücher, die wir im Quartett hier besprochen haben, im Laufe der beinahe 14 Jahre, habe ich von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. In den meisten Fällen war es eine Qual. In den meisten Fällen habe ich mir die Frage gestellt, würde ich freiwillig, wenn ich nicht diesem Quartett angehörte, dieses Buch lesen, zu Ende lesen? In den meisten Fällen lautete die Antwort, oh nein.
Die Proteste in den USA weiten sich aus. New York bekommt eine nächtliche Ausgangssperre. Währenddessen verlangt Donald Trump von den Gouverneuren härteres Durchgreifen und will die Antifa als Terrororganisation einstufen lassen. Thorsten Teichmann über die neuesten Entwicklungen.
To me, it's either you choose the police or you choose Black Lives Matter.
Du stehst auf der Seite der Polizei oder du bist auf der Seite des Protests, also auf der Seite von Black Lives Matter, sagte einer der Demonstranten bei der Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington, D.C. Tausende waren dem Aufruf von zwei Studenten der Howard-Universität gefolgt und hatten ein weiteres Mal gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Meine Mutter ist vor Beginn der Bürgerrechtsbewegung geboren. Dass sie das jetzt noch einmal alles durchleben muss, regt mich auf. Der Konflikt sollte schon 50 oder 60 Jahre lang gelöst sein. Aber dass wir jetzt wieder hier stehen, alle 100, 200 Jahre, wir sind es einfach leid. Doch in der Nacht endete der Protest wieder in Konfrontationen mit der Polizei. Der Kindergarten einer Kirchengemeinde in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses brannte aus. Und Lokalsender meldeten auch wieder Plünderungen in den Stadtteilen Georgetown und Northwest. Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser, hatte eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Mindestens 40 Städte in den USA haben versucht, mit solchen Beschränkungen die Lage zumindest kurzfristig zu beruhigen. Nicht überall hat diese Taktik Erfolg. In Atlanta hat die Bürgermeisterin Polizisten entlassen, die bei der Festnahme von zwei Studenten übermäßig Gewalt angewandt hatten. In New York waren am Wochenende Beamte mit ihren Autos in einer Menge plötzlich wieder angefahren. Der Polizeichef von New York, Dermot Shea, zeichnet im Fernsehsender CBS wieder ein ganz anderes Bild.
We've had numerous encounters where organized crowds, not peaceful protests, organized crowds are intentionally trying to ambush police.
Wir hatten zahlreiche Vorfälle, in denen organisierte Gruppen, keine friedlichen Demonstranten, organisierte Gruppen versucht haben, Polizisten zu überfallen. Wir hatten Beamte, die drohten, in ihren Autos angezündet zu werden. Andere wurden gestoppt und in ihren Autos angegriffen. Das Misstrauen sitzt tief. US-Präsident Trump textet im Netz, dass mit seinem Kontrahenten Joe Biden die Anarchisten in Washington an die Macht kommen, sollte er die Wahl im Herbst verlieren. Trump macht antifaschistische Gruppen für Plünderungen, Brände und Chaos verantwortlich. Trumps nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien erklärte im Fernsehsender CNN, dass der Präsident vom FBI-Direktor wissen will, was die Ermittler tun, um Antifa zu verfolgen, aufzulösen und anzuklagen. Diese militanten Antifa-Mitglieder kommen in unsere Städte über Staatsgrenzen hinweg. Sie sind organisiert und nehmen Molotow-Cocktails, Feuerwerkskörper und Benzin, um unsere Städte abzufackeln. Vor allem Geschäfte in Vierteln von Minderheiten. Das muss aufhören. Dabei gibt es auf lokaler Ebene zahllose Versuche, die Situation tatsächlich zu entspannen. Was verlangt ihr von uns, fragt der Sheriff Christopher Swanson in der gebeutelten Kleinstadt Flint im US-Bundesstaat Michigan. Protestiert mit uns, rufen die Demonstranten.
Thorsten Teichmann über die Antirassismus-Proteste, die sich immer mehr ausweiten und jetzt auch eine nächtliche Ausgangssperre in New York nach sich gezogen haben. Susan Nyman ist Philosophin, Direktorin des Einstein-Forums. in Potsdam. Frau Neumann, reden wir über den Ursprung der Proteste nach dem Tod von George Floyd. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das ist ja bei weitem nicht der erste Übergriff auf einen Schwarzen durch die Polizei. Warum erleben wir eigentlich gerade in diesem Fall so heftige landesweite Reaktionen?
Mich wundert eigentlich nur, dass es nicht vorher passiert ist. Erstens, es sterben dreimal so viel Schwarzen wie Weißen an der Coronavirus. Und das hat damit zu tun, erstens, dass die Gesundheitsversorgung so grottenschlecht ist. Zweitens, dass mehr Schwarzen in diesen systemrelevanten, schlecht bezahlten Jobs arbeiten, wo sie nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben. Und das hat natürlich die Situation aufgeheizt. Dazu kommt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein Mann ist, der mit Rassismus gegenüber Obama erst in der Politik ging, der Nazis, und ich meine jetzt bekennende Nazis mit Hakenkreuzfahnen, nicht nur mit diesen Fahnen der Südstaaten, die viele schwenken, er hat Nazis sehr feine Leute genannt. Also er macht rassistische Bemerkungen, wo er geht und steht. Und mich wundert eigentlich nur, dass es so lange gedauert hat. Mhm. Nicht, dass ich jetzt die Gewalt gutheißen. Sie wird nichts lösen. Im Gegenteil. Wir haben lange in Amerika seit der Amtszeit Trumps von einem kalten Bürgerkrieg gesprochen. Die Befürchtung ist, sollte dieser Krieg heiß werden, sind es die Rechtsnationalisten, die die Waffen haben.
Das heißt, also Sie haben Befürchtungen, dass es noch weiter eskaliert, was wir jetzt gerade beobachten.
Wenn ich die Einzige wäre, die solche Befürchtungen hätte, wäre das schön. Aber wer die amerikanische Szene beobachtet und die Kommentare liest, hat schon, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen linksradikalen Heften, sondern ganz Mainstream New York Times, Washington Post Zeitschriften. Wir haben alle Angst. Es könnte sein.
Aber wir haben doch durchaus auch die Beobachtung gemacht, dass viele Proteste ja sehr friedlich verlaufen, ne? Gerade tagsüber, und dann aber abends, nachts dann offenbar zum Teil gewaltsam werden, auch dann sich ändern vom Charakter her, dann plötzlich Plünderungen dazukommen und Feuer gelegt werden. Das sind offenbar auch unterschiedliche Protestgruppen, oder?
Das ist richtig, und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass da Provokateuren darunter sind. Das ist geschehen in den 60er Jahren, das ist jetzt alles belegt. Und es würde mich nicht wundern, wenn die weißen Nationalisten da eine Rolle spielen. Aber alle zitieren jetzt derzeit einen Satz von Martin Luther King, dass Gewalt die Sprache der Sprachlosen sind. Und tatsächlich, also seit Black Lives Matter, ein Scheinwerfer auf die vieler Mord an unbewaffneter Schwarzer gezeigt hat, hat sich wenig bewegt, wirklich wenig bewegt. Es ist nicht nur, dass immer weiter Schwarzen umgebracht werden, sondern dass ihre Mörder wirklich selten zur Justiz gebracht werden.
Hat er auch Obama zu wenig erreicht?
Was wir erleben derzeit, ist ein Backlash gegen Obama. Dieser Backlash hat Trump an die Macht gebracht. Und die ist viel stärker, auch als Amerikaner, die an die Küsten leben, wahrhaben wollten, dass da wirklich Proteste waren, das Weiße Haus soll weiß bleiben. Das war in Grenzen gehalten. Aber das hat Trump ins Amt gebracht. Ich will aber sagen, Sie haben natürlich recht, die meisten Protesten sind friedlich. Eine meiner Töchter, der derzeit in Los Angeles lebt, ist darunter. Ich würde selber auf die Straße gehen, wenn ich in den USA war. Was mir wirklich heute Hoffnung gemacht hat, war die vielen Bilder von Polizisten, die auf den Knien gingen. Das ist zum Symbol geworden von Leuten, die dieser sinnlose Mord an Schwarzen protestieren wollen. Trump hat das sehr scharf kritisiert, als Fußballspieler damit anfingen. Aber dass Hunderte von Polizisten das jetzt in den letzten Tagen gemacht haben, und das sind schwarze und weiße Polizisten, das macht mir Hoffnung.
Da ist doch ein Wandel, oder? Auch ja. In der Polizei zu beobachten?
Ja, ja.
Das wäre doch vor noch 10, 20 Jahren so nicht denkbar gewesen, oder?
Das ist richtig.
Diese Gesten. Mhm.
Das ist richtig. Und dafür müssen wir den verdammten iPhone auch danken,
dass das dokumentiert ist.
Einfach diese viele Videos gibt, wo jeder Mensch mit einem halben Herz hat, sehen musste, dass was zugeht. Ist tragisch, ist gewalttätig und darf eigentlich nicht passieren.
Es ist ja trotzdem das Jahr der Wahl und wir sind ja trotzdem jetzt schon mitten im Wahlkampf. Wird Trump nun profitieren langfristig von dem, was jetzt gerade passiert, wenn man jetzt alles mit reinnimmt, auch die Corona-Krise, dann jetzt diese Riots, vieles andere, was in den nächsten Wochen vielleicht noch in diesem so stark gespaltenen Land passieren wird. Welche Resultate wird das haben für die Wahl?
Ich bin keine Prophetin, aber das ist wirklich die große Frage. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben solche Ausschreiten seit 68 nicht gesehen, als viele Städte gebrannt hatten aus Protesten gegenüber dem Tod von Martin Luther King, auch das Attentat auf Bobby Kennedy. Und da gab es wirklich große Proteste, die Richard Nixon ins Amt verholfen hatte, weil er sich als der Kandidat von Law and Order stilisiert hatte. Und das ist sicherlich wirklich eine Möglichkeit. Wir dachten damals, das war der schlechteste Präsident der amerikanischen Geschichte. Naja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, Trumps Werten fallen. Die fallen in den Umfragen, weil es jedem deutlich ist, dass er die Pandemie möglichst schlecht behandelt hat. Deshalb hat Amerika die höchste Zahl der Erkrankten und die höchste Zahl der Toten. Also schon deshalb sind seine Werte gefallen. Und was jetzt geschieht, wo auch viele Leute, wie gesagt, auch Polizisten sagen, das darf nicht sein. Die Demonstranten haben schon recht. Also sie sollen nicht mit Molotow-Cocktails umhergehen, aber die Demonstranten haben recht. Es kann sehr gut sein, dass er dadurch fällt. Aber wie gesagt, die Rede von kalten Bürgerkrieg ist schon relativ weit verbreitet. In den New York Times vor ein paar Tagen wird darüber spekuliert, dass selbst wenn er verliert, der ist nicht gerade jemand, der gern einen Verlust eingesteht. Und seine Unterstützer sind bewaffnet. Also es ist wirklich eine sehr kritische Situation.
Sagt Susan Nyman, die Philosophin, Chefin des Einstein-Forums in Potsdam und Autorin eines Buches, was gerade erschienen ist, von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gern geschehen.
Und was da Ende der 40er Jahre erfunden wurde, war ab den 70ern in der westlichen Welt die Partyattraktion schlechthin. Die Polaroid-Kamera. Analoge Fotos, die sofort aus dem Gerät kamen und eine Ästhetik mit sich brachten, ja, die die Kunst geprägt hat, aber auch die sozialen Medien eigentlich bis heute. Dieser blasse Ton und die Optik, die man heute als cooles Vintage bezeichnen könnte, aber auch die geringe Räumlichkeit, wenn der Blitz auslöste. Und dann natürlich der Sound. Wollen wir nochmal? Einfach zu ikonisch, wir sind ja auch im Radio. Aber fragen wir doch den Kunsthistoriker Dennis Jelonek, der gerade ein Buch über die Ästhetikgeschichte der Polaroid geschrieben hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Wie viele Polaroid-Kameras haben Sie eigentlich noch zu Hause?
Ich persönlich habe zwei Kameras. Eine SX-70 von 1972, eines der wichtigsten Modelle der Polaroid Corporation und ein spätes Modell aus den 80er Jahren, wo man schon deutlich die Verfallserscheinungen des Unternehmens erkennen kann.
Woran kann man das sehen?
Die Gehäuse werden billiger, es sind Vollplastikgehäuse, die meistens aus relativ wenig Teilen zusammengesetzt sind. Es kommen auch seit den späten 1970er Jahren keine neuen Funktionen hinzu, für die die Polaroid Corporation eigentlich immer bekannt war. Man verwaltet in den 80er Jahren, vor allem dann in den späten 80er Jahren, sozusagen das Erbe, das sich über die Jahre zwischen 1947 und, sagen wir mal, 1979 angesammelt hatte.
Das heißt, wenn man jetzt eine Original-Polaroid-Kamera noch kaufen will, die kann man ja gebraucht kaufen, dann sollte man zu einer greifen aus den 70er Jahren.
Das Modell der Wahl ist die SX-70, die auch
SX-70, muss ich mir jetzt
sagen. SX-70, ja. Genau. Ja. Also in der Kamera kulminieren sämtliche Höhepunkte der Polaroid-Technik. Es ist auch die erste Kamera, und das ist vielleicht das Reizvolle daran, die sogenannte Integralbilder erzeugt. Das heißt, das sind die ersten Bilder, die aus der Kamera ausgeworfen werden, automatisch, motorbetrieben, und die sich dann vor den Augen des Betrachters, des Fotografen entwickeln, sichtbar entwickeln. Vor dieser SX-70-Kamera waren es Trennbilder. Sie mussten das Bild aus der Kamera herausholen, und dann hatte das immer noch ein papierenes Negativ, das sie nach einer Minute abgezogen haben. Das heißt, sie haben das Bild erst nach einer Minute gesehen, als es fertig war. Ab 1972 entwickelt sich das Bild vor ihren Augen mit all den Fehlern oder auch ästhetischen Eigenheiten, die man so kennt vom Polaroid.
Ja, eben, das ist ja eine bestimmte Ästhetik, ne? So eine ganz bestimmte Polaroid-Filter-Ästhetik, die ja heute noch eigentlich angesagt ist, auch bei jüngeren Menschen, die eben verschiedene Filter benutzen für ihre ganzen digitalen Apps, die sie eben nutzen. Auch Instagram hat ja, glaube ich, mal so begonnen, bevor es zum großen sozialen Netzwerk wurde, dass man da eben Polaroid-Filter auf bestimmte Fotografien legen konnte. Was ist damals eigentlich ästhetisch entstanden mit der Polaroid?
Interessant vielleicht vorab zu bemerken ist es, dass die Polaroid Corporation niemals mit dieser Ästhetik geworben hat, die wir dann zu schätzen gelernt haben.
Die war eher ein Nebeneffekt, ja?
Ja, sie waren sogar ein ungewünschter Nebeneffekt. Man hat eher versucht, quasi diese Effekte herunterzuspielen, weil man eigentlich in einem seriösen Feld von Profifotografie auch teilweise mitspielen wollte. Diese Effekte sind quasi eher dann von vielen Künstlern geschätzt worden, aber auch von Amateuranwendern. Deshalb konnte sich die Polaroid-Kamera auch eigentlich nie so einen festen Stand im, sagen wir mal, in der Familienfotografie erobern, denn da wollte man natürlich möglichst schöne Bilder. Die Polaroid war eher immer etwas für Partys, also für spontane Gelegenheiten. Natürlich, weil es auch sich um ein physisches Bildobjekt handelt, das da so innerhalb einer Minute entsteht und das man dann eben herumreichen kann, das man sofort betrachten kann, über das man sprechen kann, über das man sich natürlich auch beschweren kann, weil es eben einen Farbstich hat, weil es unscharf ist und das man nicht zuletzt auch beschriften kann, da es ja diesen typischen weißen Rand hatte, eben ab 1972, auf dem man eben auch Bemerkungen schreiben konnte.
Und die Farben selber waren doch eigentlich immer relativ blass, oder? Immer auch mit einem leichter Gelbstich?
Ja, genau. Die Farben waren relativ blass und das war gewissermaßen der Schnelligkeit der Entwicklung zuzuschreiben. Denn um das zu erreichen, das ist eine unfassbar delikate Angelegenheit, die innerhalb des Bildes da vor sich geht. Hundertstel Millimeter dicke Chemieschichten reagieren da miteinander. Es bedurfte eines quasi chemischen Vorhanges, damit das Bild nicht zu sehr dem Licht ausgesetzt ist, wenn es eben ans Tageslicht tritt und sich dann erst noch entwickelt. Und das ging dann letztendlich auf Kosten der Farben, die man eben nie so farbtreu oder so intensiv hinbekommen hat, wie das eben in der konventionellen Kleinbildfotografie der Fall war zum Beispiel.
Aber Künstler wie Andy Warhol zum Beispiel haben das hier zu schätzen gewusst. In welcher Form hat er die Polaroid genutzt?
Ja, Andy Warhol ist natürlich ein ganz zentrales Beispiel für die Nutzung der Polaroid-Kamera, vor allem, weil er eben nicht nur Polaroids gemacht hat, die sozusagen als Einzelbilder wirken sollten, sondern weil sie bei Andy Warhol hauptsächlich auch Mittel zum Zweck waren, nämlich um die berühmten Porträtsiebdrucke in den 1980er Jahren herzustellen. Jeder kennt ja die Jackie Kennedy bzw. die Elizabeth Taylor oder die Marilyn Monroe Siebdrucke von Warhol, in den 60er Jahren hauptsächlich entstanden. In den 80er Jahren hebt Warhol dann die Siebdruckproduktion auf ein fast industrielles Niveau. Jeder konnte sein Porträt bei ihm zu Festpreisen bestellen und dann lief bei Warhol in seiner Factory eine festgelegte Inszenierung ab, in der unter anderem eben die Polaroid-Kamera eingebunden war. Also die Modelle kamen an, es wurde geluncht, dann ging man langsam ans Fotografieren und dann, würde ich sagen, entfaltete sich so eine Art Warhol-Erlebnis. Also Warhol nahm seine Polaroid Big Shot Kamera, eine spezielle, extrem billige und extrem niedrig Qualitätskamera von Polaroid, mit der er dann 50 bis 80 Aufnahmen in schneller Folge von seinen Modellen anfertigte, nachdem diese völlig weiß geschminkt worden waren und sämtlicher Schmuckstücke entkleidet. Und dann ging es eben los. Er wirbelte da so um die Modelle herum. Nebenbei fotografierten seine Assistenten, wie Warhol seine Modelle fotografierte. Die Bilder wurden auf einem Tisch ausgelegt und man begann dann eben nach Abschluss des Shootings das geeignete Bild für den Siebdruck auszuwählen. Dann wurde aus dem ausgewählten Polaroid ein Sieb hergestellt, extern von einer Firma, die dann genau durch dieses Sieb eben einen Siebdruck herstellte, den Warhol nur noch mit ein paar Pinselstrichen verschönerte und signierte. Und dann wurden die Bilder den Kunden zugeschickt. Und was ich in meinem Buch eben nachzuweisen versuche, ist, dass Polaroid als die, würde ich sagen, warenförmigste Fotografie bis zu diesem Zeitpunkt, weil man kauft sie, man kann sofort damit Fotos machen und man hat das Produkt auch sofort in der Hand. Dass Warhol das besonders intelligent nutzt, indem er es in ein noch größeres Konsumerlebnis einbaut. Denn am Ende, würde ich sagen, sind die Siebdrucke nur noch Souvenirs für ein Erlebnis, das man eben mit Warhol hatte. Also es geht eigentlich um dieses Shooting selbst mit der Polaroid-Kamera und gar nicht so sehr um die Siebdrucke, die am Ende dabei herauskommen.
Und die Fotos selbst, die Polaroids, die waren ja auch relativ vergänglich, soweit ich mich erinnern kann. Also die standen vielleicht 2-3 Jahre irgendwo im Regal und dann waren die Farben weiter verblasst und es ging immer weiter zurück. Und auch das hat natürlich einen gewissen Reiz, wenn man möchte, aber vielleicht auch nicht für alle. Ne?
Naja, da muss ich Sie eigentlich ein bisschen enttäuschen, Herr Balzer, denn so vergänglich, wie man das immer annimmt, sind die Polaroids überhaupt gar nicht. Das ist ein hartnäckiger Mythos, den ich auch im letzten Kapitel meines Buches versuche, ein bisschen zu entkräften. Ich persönlich habe auch ein Polaroid, das ich selber gemacht habe, an der Wand hängen und es hängt da schon seit 10 Jahren, also seit ich angefangen habe, über die Sofortbilder zu schreiben.
Und hat nichts verloren?
Nein, es hat sich nicht verändert und es hängt in der Sonne. Also ich würde vermuten, dass diese.
Sind das vielleicht frühere Polaroids, die so reagiert haben und spätere nicht mehr?
Jein.
Aber der Mythos ist doch genau, oder? Ist doch dieser Mythos der Vergänglichkeit ist doch Teil der Polaroid-Wahrnehmung, oder?
Genau, aber ich würde eben sagen, es handelt sich eben um einen Mythos und nicht unbedingt um eine Tatsache. Und ich glaube, als Konsument möchte man das. Man möchte, dass dieses Foto etwas Vergängliches hat. Über Fotografie wurde ja schon von so vielen Leuten wie Roland Barthes geschrieben und es ging häufig um das Thema der Vergänglichkeit und was eine Fotografie bewahrt und dass sie aber dann selbst zum Schluss eben auch vergänglich ist und wieder verschwindet. Und im Polaroid, ich glaube sozusagen, es gibt so eine Art von komplementärem Effekt. Dieses Bild ist das erste Bild, das als physisches Objekt innerhalb von 60 Sekunden entsteht. Und dem komplementär dazu erwartet man dann, dass es auch relativ schnell wieder vergeht. Also das Ganze passt sehr schön zusammen und die Tatsache des schnellen Entstehens wird so durch einen Mythos der langsamen oder auch schnellen Vergänglichkeit praktisch ergänzt. Aber tatsächlich.
Man wartet vergebens auf die Vergänglichkeit.
Man wartet ein bisschen vergebens auf die Vergänglichkeit. Also ich warte immer noch, dass dieses Bild sich irgendwie verändert an meiner Wand, aber es bleibt ganz hartnäckig, wie es ist.
Auf jeden Fall, die Polaroid als solche ist natürlich Geschichte, obwohl ja die technische Voraussetzung, um eine Polaroid weiter zu nutzen, ja immer noch da ist. Man kann noch Filme kaufen.
Ja.
Und es gab ja vor ein paar Jahren immer wieder auch Versuche, tatsächlich die Polaroid wieder zu beleben, sogar im digitalen Zeitalter. Warum sind die gescheitert? Was ist Ihr Eindruck?
Da muss man vielleicht unterscheiden. Die Versuche, die Polaroid-Kamera, also die physische Kamera wieder zurückzubringen, sind, glaube ich, einfach gescheitert daran, dass die Bildchemien, die man für die Filme verwenden darf, nicht so gut funktionieren wie die damaligen Chemien. Die damaligen Chemien waren hochgiftig und können heute in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr hergestellt werden, dürfen nicht mehr hergestellt werden. Deshalb mussten neue Chemien entwickelt werden, die ganz andere Ergebnisse zeitigen. Was ich viel interessanter finde, ist aber eigentlich die digitale Ausformung, weil also man mit diesen digitalen Filtern, die Sie erwähnt haben, beispielsweise bei Instagram, die ja letztendlich unser ganzes Leben in den sozialen Medien auch ein Stück weit mitprägen, dass die ja eigentlich gerade auch dem Polaroid insofern zuwiderlaufen, als sie ja gerade nur digitale berechnete Effekte sind. Während im Polaroid ja gerade das Interessante ist, dass es sich um ein Objekt handelt, um etwas, was ich anfassen kann und was tatsächlich eine materielle Veränderung durchmacht.
Was auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, im Gegensatz zu den Filtern, zu den digitalen Filtern. Ne?
Exakt, was weder rückgängig gemacht noch großartig beeinflusst werden kann, also außer unintentional. Es gab Künstler, die haben Polaroids in den Toaster gesteckt oder mit Zahnarztinstrumenten darauf rumhantiert, um die Farbverteilung zu verändern oder die Farbtönung zu verändern. Aber sie können keine intentionale Retusche vornehmen. Und das ist natürlich ein weiterer Aspekt, der sehr interessant am Polaroid ist, dass man auch mit dem Ergebnis, wie es sich einstellt, sich abfinden muss in einer gewissen Weise.
Bei welchen Gelegenheiten greifen Sie noch zu Ihren beiden Polaroids?
Ach, natürlich, wie Bourdieu sagen würde, hohe Zeiten des Familienlebens. Also Gelegenheiten, wenn man mit Freunden oder Familie zusammenkommt, wenn man etwas zu feiern hat. Also wie ich es vorher gesagt hatte, es ist die Party-Kamera, wie sie auch häufiger bezeichnet wurde. Wobei ich eben sagen würde, als Party-Kamera sollte man sie nicht zu harmlos abtun. Denn gerade darin liegt ja eigentlich die große Qualität der Kamera. Ich würde vielleicht sagen, sie ist die soziale Kamera, weil sie eben Objekte produziert, über die man sich unterhalten kann und die natürlich auch ausgetauscht werden.
Und das scheint auch im digitalen Zeitalter immer noch zu funktionieren, oder? Erstaunlicherweise.
Ich würde sagen, wer schaut schon gerne auf das Display des Gegenübers? Also wer möchte denn gerne Fotos auf dem Handy seiner Freunde anschauen? Es spiegelt, der Bildschirm wird dauernd dunkel. Es ist letztendlich auch einfach ein Bild ohne Körper. Und Ich glaube, dieses Bedürfnis erfüllt das Polaroid auch weiterhin. Und das ist letztendlich die Stärke, die es gerade mit einer fortschreitenden Digitalisierung haben wird und behalten wird.
Sagt Dennis Jelonek, der Kunsthistoriker, der jetzt ein Buch veröffentlicht hat über Polaroid. Fertigbilder, so heißt es. Polaroid, Sofortbildfotografie als historisches und ästhetisches Phänomen. Und erschienen ist es vor ein paar Tagen in der Edition Metzler. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und jetzt Christian Riedl.
Bundespräsident Steinmeier hat den gestern verstorbenen Künstler Christo gewürdigt. Der verhüllte Reichstag werde unvergessen bleiben, sagte er heute in Berlin. Als Symbol für ein weltoffenes Deutschland habe es sich in die Herzen eingebrannt. Kulturstaatsministerin Grütters erklärte, Christo habe die Menschen gelehrt, neu und schärfer zu sehen. In Berlin erinnerte Kultursenator Lederer an die Tage im Sommer 1995.
Alles, was sich da zusammen sammelte, lächelte, es war wirklich großartig. Man hatte das Gefühl, alle spiegeln sich so in diesen Folien, spiegeln sich das, was ihnen fehlt, das, was sie sich wünschen. Es war doch ein sehr, sehr großartiger Moment für die Stadt.
Der frühere Bundestagspräsident Lammert hatte vor 5 Jahren zum 20. Jahrestag der Reichstagsverhüllung erklärt, wie Christo und seine bereits früher verstorbene Frau Jean-Claude ihre Kunst gesehen hatten.
Unsere Kunst steht nicht für immer da. Niemand kann sie kaufen, niemand kann sie besitzen, nur die Erinnerung bleibt.
Im Kanzleramt treffen sich morgen Vertreter von Union und SPD, um über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm zu beraten. Dabei wird es auch um Hilfen für die Kultur gehen. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Wiese forderte bereits vorab Unterstützung für die Veranstaltungs- und Kulturbranche. Sie ist besonders von der Corona-Krise betroffen. Wiese forderte ein Rettungs- und Zukunftspaket Kultur für dieses und das kommende Jahr. Daraus sollten pandemiebedingte Investitionen für Kultureinrichtungen finanziert werden. Nach wochenlangem Corona-Lockdown haben die Vatikanischen Museen heute wieder für Besucher geöffnet. Erlaubt sind Besichtigungen in Gruppen bis maximal 10 Personen. Der Einlass erfolgt im Viertelstundentakt. Gäste müssen eine Mund-Nase-Maske tragen, sich einer Temperaturkontrolle unterziehen und die Hände desinfizieren. Die Tickets müssen vorab im Internet gekauft werden. Auch die Vatikanischen Gärten sind wieder zu besichtigen. Touristen können außerdem seit heute das Kolosseum und das umliegende Forum Romanum in Rom besuchen.
Christian Riedl, vielen Dank. Marcel Reich-Ranicki, er konnte das. Literaturkritik mit höchstem Unterhaltungswert. Ein Mann, der aber auch für einen eher konservativen Literaturbegriff stand und sich fantastisch aufregen konnte.
Ich habe gefickt, wir werden ficken. Ich bin gefickt. Die Welt ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist das Ficken. Das kann nur jeder schreien.
Und die Schlussfolgerung war dann oft genug.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
Und um schlechte Literatur zu verhindern, hat er sich wenige Jahre vor seinem Tod einen Kanon ausgedacht. Eine Anthologie mit Romanen, Erzählungen, Gedichten und Essays vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Bei den Romanen reichte es von Goethe bis Thomas Bernhard, bei der Lyrik bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und die überwältigende Mehrheit waren männliche Autoren. Und über diesen Kanon, was er uns heute bedeutet, wollen wir reden, aber auch über Marcel Reich-Ranicki selbst. Sandra Richter ist Direktorin des Literaturarchivs in Marbach. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vermissen Sie eigentlich einen Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki?
Oh, es gibt viele gute Kritiker, beeindruckende Kritiker, aber natürlich ist er eine besonders prägende Figur gewesen, auch aufgrund seiner Geschichte. Und diese ist nun tatsächlich beeindruckend, zu kommen als Jude nach Deutschland, aus der Nazizeit heraus überlebt zu haben. Und von dort aus sich doch die deutsche Literatur anzueignen, das ist eine besondere Geschichte, die beide miteinander verbindet, die Literatur und Reich-Ranicki.
Und er hatte auch eine gewisse Vehemenz, manchmal sogar Absolutheit in seinem Urteil. Ist das etwas, was vielleicht heutzutage weniger verbreitet ist? Man auch viel stärker noch relativiert und andere Dinge tut? Bei ihm war ja einfach gute oder schlechte Literatur.
Das macht es natürlich auch leichter fürs Publikum, dem zu folgen. Also geht jetzt der Daumen hoch oder nach unten, muss ich das Buch kaufen oder nicht? Und das verbunden mit dieser persönlichen Erregung, das geht gar nicht und solche Dinge. Ich habe als Kind tatsächlich gern das Literarische Quartett gesehen und mir auch das ein oder andere Buch gekauft und fand das zumindest immer anregend, auch wenn man gerade anderer Meinung sein konnte.
Aber heutzutage gibt es niemanden mehr, der diese Popularität auch nur annähernd erreichen kann. Warum nicht?
Ich glaube, diese Emphase, mit der man der Literatur begegnete, diese große Begeisterung, und Reich-Ranicki hat 1994 von der Literatur als seinem portativen Vaterland gesprochen mit Heinrich Heine, diese Emphase fällt heute schwerer. Wir haben so viele verschiedene Medien. Es gibt Computerspiele, es gibt Filme. Und für die Literatur noch zu werben in dieser Form ist nicht leicht, vor allem dann, wenn man sich nicht sicher sein kann, ob das Publikum noch in gleicher Weise dabei ist. Aber ich vermute, dass in Krisenzeiten, in denen wir leben, in denen wir zurzeit leben, die Literatur wieder stärker wird. Denn sie ist es doch in ungewöhnlicher Weise, ist sie es, die doch ihre Stimme erheben kann, die kritisch sein kann, die nachdenken kann. Und anderen Medien ist das nicht so ohne weiteres gegeben.
Aber sie hat offenbar nicht mehr diese konstitutive Kraft, die sie vielleicht noch früher hatte, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir heute Diskussionen haben wie über das Buch Herkunft von Sascha Stanicic oder so, dann sind es doch Diskussionen, die tatsächlich viele beschäftigen. Und es ist eher das Thema, es ist das Anliegen der einzelnen Bücher, die durchaus mitunter sehr stark sein können und die Diskussion nochmal bestimmen können.
Dann hat er ja zum Ende seines Lebens, Marcel Reich-Ranicki, seinen Kanon vorgelegt, der auch viel diskutiert wurde, zum Teil umstritten war. Und er glaubte ja an die Idee eines Kanons, zumindest zu Beginn der 2000er Jahre. Alles andere sei, hat er gesagt, ein Rückfall in Barbarei. Was sagt sein Kanon eigentlich über ihn und sein Literaturverständnis aus?
Kanone sind unglaublich wichtig, weil sie uns ermöglichen zu fragen, was sind unsere gemeinsamen Erzählungen? Was wollen wir eigentlich erinnert wissen? Wie wollen wir uns unterhalten und belehrt sehen? Kanon und Gegenkanon gehören eigentlich immer zusammen. Und es ist kein Zufall, dass an Universitäten und in der Öffentlichkeit das Thema Kanon immer wieder sehr stark wird und doch zu denen zählt, die regelmäßig wiederkehren. Heute fragen wir uns etwa, muss man nicht mehr Literatur aus Afrika in diesen Kanon hineinnehmen oder aus anderen Weltgegenden, die wir bislang eher nicht wahrgenommen haben unter literarischem Aspekt. Der Kanon von Reich-Ranicki ist ein sehr deutsch-dominierter Kanon. Das ist auch sein Sinn. Es geht um die deutschsprachige Literatur. Und er legte vor allem Wert auf das 20. Jahrhundert, kann man heute im Rückblick sagen. Manches von diesem Kanon wirkt heute schon beinahe antiquiert. Wer kennt etwa noch Autoren wie Jesse Thor oder Peter Maywald, Gustav Sack oder Herzog Kräftner?
Was ist Ihnen sonst eigentlich aufgefallen bei diesem Kanon? Was Sie sagen, es ist sehr deutsch zentriert. Das sollte ja ein deutschsprachiger Kanon vor allem sein, also Schweiz, Österreich, andere Bereiche.
Das ist durchaus gelungen und diese Bereiche sind dabei. Auch die Literatur des Exils spielt eine große Rolle, die vor allem nach 1945, Reich-Ranicki kommt zurück nach Deutschland, man fragt sich, wer schreibt eigentlich wo? Es gibt die Exilanten in Amerika, in Israel und so fort. Und was ist da eigentlich deutsche Literatur? Das ist natürlich ganz zentral für ihn, vor allem für diese Generation. Und das ist wunderbar eingeholt, speziell die jüdische Literatur spielt eine große Rolle, etwa der frühexpressionistische Ernst Blass oder Ernst Weiß, ein großartiger, heute vergessener Erzähler, viel Paul Celan, Nelly Sachs und so fort. Das ist ganz großartig gelungen und manch anderes vielleicht nicht in gleicher Weise. Wenn der Kanon heute schon etwas antiquiert wirkt, dann liegt das eben an der Dominanz der damaligen Gegenwart am 20. Jahrhundert und daran, dass manches, etwa das 18. oder 17. Jahrhundert, eigentlich eine zu geringe Rolle spielen. Und heute wird man dort vielleicht eher schauen. Man wird Autoren wie Fischart und Grimmelshausen, auch Wieland vermissen. Wie kann das sein, eine Literaturgeschichte, ein Kanon ohne Wieland? Das geht eigentlich gar nicht. Und da, glaube ich, gibt es Schwächen dieses Kanons. Die Schwächen liegen auch, glaube ich, im Bereich der Repräsentanz von Frauen. Es ist schon nicht schlecht gelungen, was er da zusammengetragen hat. Und vor allem gemessen am Wissensstand der frühen 2000er Jahre, also des Beginn des 21. Jahrhunderts. Aber die Frauen machen insgesamt, und das habe ich gezählt, nur 11% dieses Kanons aus. 38 Autorinnen sind vertreten. Und es fehlen viele, Elfriede Jelinek etwa, Boto Strauß ist natürlich vertreten. Überhaupt sind alle Dramenautoren männlich. Da möchte man sich schon tüchtig gegen diesen Kanon erregen.
Ja. Andererseits zeigt es vielleicht auch tatsächlich die Publikationsgeschichte der deutschsprachigen Literatur, die eben sehr männlich dominiert war, dass Frauen oft gar nicht zugelassen wurden, dass sie etwas veröffentlichen konnten.
Das ist sicherlich der Fall. Und manches Urteil, was Reich-Ranicki fällt, auch postum über die Autorinnen fällt, das ist doch ein Urteil der Zeitgeschichte gewesen. Warum etwa hat man nichts aufgenommen von Luise Adelgunde Victoria Kulmus, der sogenannten Gottschedin, die das großartigste Drama des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, die Pietisterei im Fischbeinrocke? Oder warum fehlt die grandiose Vicky Baum, eine großartige Ironikerin, die zu den Bestseller-Autorinnen der 1920er und 30er Jahre gehörte, bis die Nazis sie in übelster Weise beschimpft und für trivial erklärt haben. Mhm. Und da, glaube ich, da sitzt Ralf Ranitzky noch manchem Urteil auf, das man auch anders hätte fällen können.
Menschen im Hotel, ne?
Zum Beispiel. Ja. Mhm. Großartiger Roman, x-mal verfilmt. Und immer noch sehr lesbar.
Menschen brauchen Orientierung, glaube ich. Sie sind auch dankbar für Rezensionen, für Buchempfehlungen. Das Angebot ist ja sehr unübersichtlich. Es wird sehr, sehr viel veröffentlicht. Zehntausende von Titeln, wo man irgendwie auch versuchen muss, eine Orientierung zu finden, als Leser, als Leserin. Wäre denn ein Kanon heutzutage, wenn man ihn heute beginnen würde, im Jahr 2020, überhaupt noch vonnöten? Wäre das etwas, wo man sagt, das würden die Menschen sehr gerne lesen, kaufen, wahrnehmen? Braucht man sowas heutzutage noch?
Als Direktorin des Deutschen Literaturarchivs werde ich sehr oft gefragt, was soll ich lesen, was ist eigentlich noch wichtig aus dem 18., aus dem 19. Jahrhundert. Mein Eindruck ist, dass der Bedarf an solchen Kanonen nach wie vor sehr stark ist und dass das eigentlich eine Sache ist, die und ein Thema ist, das immer wiederkehrt. Wie soll ich meine Zeit einsetzen? Wie kann ich diese Textkunst, die mir zum Teil entlegen scheint, doch so aktivieren, dass ich sie in mein Leben integriere? Und gerade jetzt in Zeiten der Pandemie ist vielleicht sogar etwas Zeit da, um wieder zu lesen. Und deshalb glaube ich, dass wir nie aufhören sollten, über Kanonis und gegen Kanonis zu sprechen.
Und es sollten vor allem auch viel mehr Frauen vertreten sein, glaube ich, ne, in Zukunft.
Das wäre hilfreich. Und auch Autoren, Autorinnen, die nicht unbedingt auf Deutsch schreiben, aber doch in diesem Landstrich wohnen, die vielleicht aus anderen Ländern Europas kommen oder aus Afrika und die vieles aus unserer Welt mit einbeziehen.
Und nochmal ein vielleicht auch sehr vielfältiges Deutschlandbild damit zeichnen können. Sandra Richter, Direktorin des Literaturarchivs in Marbach, am 100. Geburtstag von Marcel Reich-Ranitzky, unter anderem auch über seinen Kanon, aber auch über ihn als Kritikerfigur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Streit in Düsseldorf beobachten wir da. Der Kunstpalast hat 3000 Fotografien von einer privaten Galerie gekauft und das zieht Kritik nach sich. Die 8 Millionen Euro seien viel zu viel. Das Handelsblatt schrieb, es handle sich bei der Sammlung um einen, Zitat, über 40 Jahre von permanenten Zu- und Abflüssen geprägten Warenstock einer Galerie. Neben Originalabzügen aus dem zeitlichen Umfeld der Aufnahme beinhaltet er auch, Zitat, auffällig viele spätere Abzüge, Mappenwerke sowie anonyme Bilder und Schnappschüsse von nicht durchweg origineller Art. Zitat Ende. Gemeint war eine der wichtigsten Galerien für Fotokunst, nämlich Kicken. Also was denn nun? Konnte es wirklich sein, dass der Ankauf des Bestandes einer renommierten Galerie durch ein renommiertes Museum falsch war? Jochen Stöckmann hat nachgefragt.
Enzyklopädische Fotosammlungen sind auf dem Kunstmarkt selten. Doch genau das benötigte Düsseldorf, und zwar dringend. Mit der Becherschule ist Fotografie allgegenwärtig, aber eine Sammlung fehlte. Eine peinliche Baulücke in der Museumslandschaft. Doch Kunstpalastdirektor Felix Krämer fand das passende Fundament bei einer Galerie. Auch wenn er aus der Kunstgeschichte wusste, dass große Händler wie Rudolf Kicken nicht immer große Sammler waren.
Natürlich hat er verkauft, das ist eine Galerie gewesen, ist vollkommen klar. Da gingen Sachen rein, da gingen Sachen wieder raus. Aber was wir hier jetzt vor uns haben, das trägt auch ganz stark Rudolf Kickens Handschrift, der ein erstklassiges Auge hatte.
Und das bedeutet, bei jedem einzelnen Foto genau, wenn es trägt, genussvoll hinschauen. Auch wenn in dem jetzt von den Kritikern als Warenstock geschmähten Galeriebestand gerade mal kein Klassiker für den nächsten millionenschweren Auktionsrekord dabei ist.
Was hätte ich denn davon, wenn ich da drei Spitzenwerke von Man Ray hätte, die ich nur 3 Monate zeigen dürfte und dann jahrelang wieder nicht. Also mein Job ist es doch, Menschen für die Fotografie zu begeistern, die heranzuführen. Und dafür ist diese Sammlung ideal.
Vor allem in der zweiten Reihe gibt es Neues zu entdecken. Dort wird der Blick geschärft und so lange geschult, bis dann selbst der Laie erkennt, dass immerhin ein Fotogramm von Man Ray im Silber-Gelatine-Abzug von 1923 im Museum hängt, zwischen den technisch perfekten, aber erst 1990, lange nach dem Tod des Künstlers abgezogenen, deshalb in den Augen Vintage-vernarrter Kunstmarktexperten nahezu wertlos Prinz des Dunkelkammervirtuosen Pierre Gassmann.
Gassmann-Prinz, also wenn wir bei dem Thema sind, dann ist es fair, auch darauf hinzuweisen, dass Häuser wie das MoMA, Häuser wie die Tate oder Centre Pompidou ebenfalls posthume Prints kaufen. Und ich finde es schon sehr interessant, wer da kritisiert, meistens irgendwelche Experten, ohne dass da Namen genannt werden.
Einer immerhin wird im Handelsblatt angeführt, Manfred Heiting. Der ehemalige Art Director von Polaroid ist mehr passionierter Kenner als zahlenfixierter Experte, also allenfalls ein Kronzeuge. Zur Jahrtausendwende hat Heiting eine der letzten großen Privatsammlungen an das Museum in Houston verkauft, fast 4000 Fotografien für weit mehr als 8 Millionen. Seine Man Ray-Abzüge waren keine posthumen Prints, also sehr teuer. Aber Felix Krämer wundert sich.
Wenn dann argumentiert wird, das Original Man Rays von der Tränenden Auge würde so und so viel kosten, muss man klar konstatieren, der oder beziehungsweise die Autorin hat von Fotografie echt keine Ahnung. Wenn man ein bisschen nur sich mit Fotografie auskennt, weiß man, dass es nicht das Original gibt. Das zeichnet ja gerade die Fotografie aus, dass man immer mit Abzügen arbeitet. Nur ein alter Abzug ist noch nicht unbedingt ein guter Abzug.
Der Printer Pierre Gassmann konnte mit seiner Erfahrung und auch mit avancierter Fototechnik die ursprüngliche Bildidee regelrecht hervorkitzeln, die formale Gestaltung betonen. Also kein Vintage, aber umso besser für die Fotografie, die künftig im Düsseldorfer Museum neben und mit Gemälden oder Skulpturen gezeigt und als Kunstgattung hoffentlich neu und anders in den Blick genommen wird. Etwa mit Uwe, einem eindringlichen Porträt, das Heinrich Riebeseel 1967 aufgenommen hatte, aber erst 2005 unter seiner Aufsicht als Silbergelatine-Abzug von einem Assistenten ausarbeiten und vergrößern ließ.
Wenn man zum Beispiel Riebeseel nimmt, der hat ganz wenig geprintet. Da bin ich total dankbar, dass wir spätere Abzüge haben. Aber ich meine, was bedeutet denn das in der Konsequenz, wenn man sagt, das hat im Museum nichts verloren? Wenn man sich so aufschwingt und meint, entscheiden zu müssen, das ist gut und das ist jetzt aber bitte sehr nicht gut.
In dieser Frage beschwören Marktstrategen eine ominöse, selten genauer definierte, daher abstrakte Qualität. Museumsleute haben es gern konkret.
Sie können jetzt, ist ja im Internet, das Gesamtkonvolut sich auch anschauen. Das war mir eben auch wichtig, dass wir da eine entsprechende Transparenz auch herstellen.
Also könnte man sein virtuelles Preisschild neben jedes einzelne Foto pappen, sollte sich aber dadurch bitte nicht den Blick verstellen lassen auf das Bild, auf die, nein, nicht echten oder wahren, aber die für ein gutes Museum geltenden Werte.
Der Ankauf einer Fotosammlung in Düsseldorf und der Streit darum. Jochen Steckmann hat sich umgehört für uns. Und wir schauen in die Feuilletons vom Dienstag. Hans von Rother.
Vielleicht ist es die strukturelle Flüchtigkeit der Kunst von Christo und Jean-Claude, die ja immer vorübergehend gewesen ist, die die Nachrufe auf Christo in den selbstflüchtigen Feuilletons besonders angemessen erscheinen lassen. Christo verstand es, schreibt etwa Josef Hahnemann in der Süddeutschen, die Blickfänge unserer Alltagswelt vorübergehend auszuschalten und dadurch umso schärfer als solche deutlich zu machen. Diesen Blick lenken die Feuilletons nun auf den, den wir ihn zu verdanken hatten, auf den verstorbenen Christo selbst. Der Tagesspiegel nennt ihn den Meister der Vergänglichkeit, Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Magier des Safrans, aber auch einen Magier des stofflichen Verklärens. Als Weghexer und Wiederhervorbringer, so Trinks, war Christo immer auch ein Impresario von Gnaden. Ein, und da ist er noch einmal, Magier, der nicht nur wie Thomas Mann seinen Kindern vorzauberte, vielmehr, selbst Kind geblieben, alle Zuschauer mit seiner Kunst wieder zu Kindern werden ließ. In der Welt zitiert Hans-Joachim Müller aus einem Interview, das der Künstler dem Blatt kurz vor seinem Tod gegeben hat, mit dem Satz: »Ich habe jeden Augenblick in meinem Leben genossen, habe so gelebt, wie ich es mir gewünscht habe.« und versteigt sich zu der etwas schrägen Analogie, rhetorisch schöner kann man den Abschied nicht verhüllen. Ebenfalls in der Welt erinnert sich Thomas Schmid an die Wirkung der Verhüllung des Reichstagsgebäudes 1995. Das schwere Gebäude wurde leicht, der Wind, der um es strich, brachte es in Bewegung. Die Planen aus aluminiumbedampftem Polypropylengewebe, nach dem Ende der Aktion recycelt, änderten je nach Lichteinstrahlung ihre Farbe. Stoffbahnen, zitiert Schmid den Künstler, haben etwas Zartes und Empfindliches. Sie verdeutlichen die einzigartige Qualität des Vergänglichen. Vergänglichkeit als zentrales Motiv und doch ein Werk mit nachhaltiger, auch politischer Bedeutung. Demokratischer Faltenwurf oder apollinische Offenbarung der Schönheit, fragt Ingo Arendt in der Taz, ohne Fragezeichen übrigens, also eher als Überlegung. Wie auch immer man Christo und Jean-Claudes Kunst interpretiert, vor allem erreichten sie damit die Autonomiebildung der Betrachter. Welche Fähigkeit, fragt Arendt jetzt ausdrücklich, könnte demokratischer sein? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erinnern zudem gleich drei Autoren an den ehemaligen Literaturchef des Blattes, Marcel Reich-Ranicki, zu dessen 100. Der, so Andreas Platthaus, war nicht nur ein Erzieher der deutschen Nachkriegsgesellschaft, sondern auch ein Zuchtmeister seiner Mitarbeiter. Es gab nicht viele Menschen, schreibt Paul Ingendey, deren Superego man aus der Nähe mit größerem Vergnügen beim Dehnen und Beugen, beim Ein- und Ausatmen zuschaute. Marcel Reich-Ranicki war auch darin einzigartig, dass dem Bewusstsein der eigenen Bedeutung eine ebenso große Lust zu hemmungsloser Kommunikation entsprach. Und Ingendey erinnert sich, in der Woche, nachdem er als Gast beim literarischen Quartett war, rief Reich-Ranicki ihn noch 3 oder 4 Mal an, um vom Verkaufserfolg unserer Bücher zu berichten. So war er, meint Ingendey, besser als jeder Staubsaugervertreter, der wahre Anwalt der Bücher. Dass dahinter mehr steckte, ist Hubert Spiegel wichtig, der nicht nur zurückschaut, sondern das zum Anlass nimmt, der Kritik auch für die Zukunft eine Lanze zu brechen. Kritik sei für Reich-Ranicki ein Garant der Meinungsfreiheit gewesen, aber so Spiegel, das oft allzu wohlfeile Bekenntnis zur Meinungsfreiheit garantiert noch nicht das Überleben der Kritik. Es setzt ein Publikum voraus, das auf Kritik nicht verzichten will. Eine Kritik, die sich als bloße Dienstleisterin des Buchmarkts versteht, wird vermutlich weiterhin existieren, hat aber den Namen, den sie trägt, nicht verdient. Der Behauptungswille, so Spiegel, ohne den die Kritik verloren ist und immer schon verloren war, hat sein wohl wichtigstes Fundament in einer Bemerkung, die nicht von Reich-Ranicki stammt. Nicht zu vergessen, dass die Kritik, um etwas zu leisten, sich selber unbedingt bejahen muss. Auch er hätte diesen Satz sagen können, schreibt Hubert Spiegel, aber Walter Benjamin kam ihm 1930 zuvor, 10 Jahre nachdem Marcel Reich-Ranicki geboren wurde.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.